ARD. MDR aktuell. Die Reportage.
Die Vogtland-Tour beginnt an einer imposanten Brücke. Sie lockt an diesem freundlichen Spätsommertag etliche Autofahrer an, die vor der eindrucksvollen Kulisse halten und schnell ein Bild mit dem Smartphone machen.
Unsere Bewegung ist eigentlich ein kleiner Roadtrip, den wir eigentlich jetzt für 3 Tage machen wollten. Wir kommen ursprünglich aus Oberfranken, aus Kulmbach und haben dann gesagt, wir fahren jetzt einfach mal Richtung Plauen oder halt Richtung Osten und campen halt dann quasi. Und jetzt sind wir hier angehalten und haben uns halt hier mal die schöne große Brücke angeschaut. Ja.
Die schöne große Brücke, das ist die Elstertalbrücke auf halbem Weg zwischen dem sächsischen Plauen und dem bayerischen Hof. Mit ihren markanten Bögen ragt sie mehr als 60 Meter in die Höhe in den strahlend blauen Himmel und ist damit ein Wahrzeichen des Vogtlandes. Die Brücke scheint perfekt in den Reiseplan des jungen Paares zu passen.
Dass man einfach auf dem Weg quasi alles so ein bisschen mitnimmt, was man einfach in der Natur oder unterwegs einfach findet sozusagen. Einfach aufgeschlossen sein, nicht mit Vorurteilen auf Menschen oder allgemein auf Dinge losgehen, sondern einfach nach dem Motto drauf los.
Und so lassen die beiden nicht nur die gewaltige Architektur auf sich wirken, sondern erfahren auch etwas über die deutsch-deutsche Einheit. Auf einem Schild ist zu lesen, dass 1938 mit dem Bau der Brücke begonnen wurde, aber schon 2 Jahre später die Arbeiten eingestellt werden mussten. Deutschland hatte gerade den Zweiten Weltkrieg begonnen. Die Baustelle ruhte bis zur Wende. Dann entschlossen sich die Straßenbauverwaltungen in Sachsen und in Bayern, die Brücke fertigzustellen. Das ist nun schon über 30 Jahre her. In dieser Zeit hat sich der Blick auf Ost und West verändert.
Ja, die Vereinigung ist ja mittlerweile schon so weit fortgeschritten, dass viele Sachen von früher gar nicht mehr gesehen werden, sage ich mal. Ne? Und ich finde es gut, dass es einfach immer weitergeht, Alter, weiter in die Zukunft. Und ja, ich hoffe, dass wir doch alle bald ein schönes Zusammenleben haben. Ne? Dass es halt nicht mehr so West und Ost gestritten ist, sage ich mal, sondern dass es einfach ein Deutschland ist.
Doch wo steht in diesem Einigungsprozess das Vogtland? Und wie ticken seine Bewohner? Antworten gibt es viele. Und immer haben sie etwas mit Heimatgefühl zu tun.
Der Vogtländer ist stolz auf seine Heimat. Der Vogtländer ist redselig, also er erzählt auch gern, feiert gern. Im Prinzip ist der Vogtländer schon ein angenehmer Mensch.
Na gut, der Vogtländer lebt halt auch in seiner Umgebung, in seinem Dorf, in seiner Stadt. Das ist immer eine Gruppe oder eine Blase, kann man sagen. Und da bewegt er sich auch nicht so gern raus.
Also der ist immer sehr kritisch. Er ist ein herzlicher Mensch. Wenn man ihn gewonnen hat, dann hat man ihn als Freund für die Ewigkeit.
Mein Mittelpunkt ist immer hier, also das Vogtland bleibt meine Heimat.
Es gibt ja das Thüringer Vogtland, das Sächsische Vogtland und das Fränkisch-Bayerische Vogtland. An sich sind wir fast ein Bundesland für uns.
Ich will dieses Bundesland besser kennenlernen und werde auf meiner Reise einem Unternehmer begegnen, dem sich durch die Wiedervereinigung neue Türen im Vogtland geöffnet haben. In einer Jugendherberge bekomme ich ein Original-DDR-Feuerwehrauto zu sehen, das gegen das eigene Volk eingesetzt wurde. Und es wird ein Wohnmobil auftauchen, das seine ganz eigene deutsch-deutsche Geschichte erzählt. Ja. Ich bin in Plauen, große Kreisstadt, rund 65.000 Einwohner. Schmucke Häuserfassaden prägen das Stadtzentrum. Dazu gehört auch das alte Rathaus mit seinem aufwendig sanierten Fachwerk. Gleich dahinter liegt das neue Rathaus, das aber auch schon über 100 Jahre alt ist. Und hier gibt es noch immer ein Stück DDR-Verwaltung, das nicht so recht in das Gebäude passen will.
Der Eingangsbereich wirkte auf mich sehr modern, sehr großzügig, sehr hell. Und jetzt komme ich hier in diesen Beratungsraum, zu dem ich eingeladen bin von Steffi Behnke, die im Rathaus arbeitet, in der Kulturabteilung. Und Frau Behnke, das wirkt alles so ein bisschen, wie soll ich sagen, alt. Das erinnert an DDR. Der Tisch, die Stühle, so das Getäfle hier rundherum. Ist das DDR hier drin?
Ja, also das Zimmer 154 A und B hat noch diesen DDR-Charme. Also es war nur Beratungsraum, da saßen nur die Politik.
In diesem Raum sei mit Absicht nichts verändert worden. Das habe, erzählt die Kulturexpertin weiter, mit der Erinnerung an die DDR zu tun und an die wilden Wendejahre, die das Vogtland hätten wieder zusammenrücken lassen.
Und mit der Grenzöffnung, wir haben das alles hautnah hier miterlebt, es war alles hier in unserer Region, sind wir mehr zusammengeschweißt auf verschiedenen Ebenen. Und das hat sich dann intensiviert. Wir haben noch andere Partnerstädte wie Siegen. Da war das Thema friedliche Revolution, deutsche Einheit weiter weg als hier in unserer Region. Ich bin hier geboren, aufgewachsen. Ich arbeite immer hier, aber ich hätte mir das schon vorstellen können, auch in Hof arbeiten zu gehen. aber ich bin glücklich hier mit meiner Arbeit.
In dem DDR-Raum würden bis heute Beratungen stattfinden. Mit seiner braunen Grundfarbe und der mächtigen Täfelung wirkt er allerdings etwas bedrückend. Die Kommunalpolitikerin Diana Zierold steht neben einem der unbequemen Stühle, kann kaum über die hohe Lehne schauen.
Ja, das hat sowas Fernes, also nichts Modernes, sondern tatsächlich was Rückschrittliches, dieser Raum.
Diana Zierold sitzt für die Bündnisgrünen im Stadtrat von Plauen. Sie erzählt über die ersten politischen Erfahrungen. Das war zur Wendezeit, als die Risse im politischen System der DDR immer größer wurden.
Ich war zur Wende 18 Jahre und habe damals in der Markus-Paulus-Kirchgemeinde gemeinsam mit vielen anderen die Wahlfälschung hier in Plauen, die Kommunalwahlen im Mai 89 beobachtet und die Wahlfälschung aufgedeckt. Wir wussten, auf was wir achten müssen. Also wir sollen im Wahllokal nichts aufschreiben, sondern uns die Zahlen möglichst merken. Wie viel Ungültige, wie viel Stimmen abgegeben, also so diese Zahlen merken und haben die dann zusammengetragen und haben dann festgestellt, dass die Anzahl der Nichtwähler bei uns höher war, obwohl wir nur die Hälfte der Wahllokale hatten, als offiziell in der Zeitung. Deswegen konnten wir die Wahlfälschung nachweisen.
Die Wendezeit 1989 hat tiefe Spuren in Plauen hinterlassen. Hier gingen die DDR-Bürger eher als in Leipzig auf die Straße und demonstrierten friedlich gegen die DDR-Regierung. Nur habe es keiner so richtig mitbekommen, erzählt der Zeitzeuge Detlef Braun. Und es macht den Eindruck, als würde der 74-Jährige bis heute darunter leiden.
Am 7. Oktober war kein westlicher Journalist in Plauen. Es konnte niemand berichten von Plauen. Es ist zwar an dem Sonntag, an dem 8., ist es in Medien gekommen, in dem Radio. Wir haben ja Radio gehört immer. Kam das von Plauen? Das muss irgendwie durchgestellt worden sein. Und am Montag wusste es jeder. Aber wir hatten keine westlichen Journalisten. Und das ist unser Manko. Das können wir auch nicht nachholen. Da können wir nur kämpfen drum.
Vom Rathaus kann man auf die Straße schauen, wo an jenem 7. Oktober 1989 Geschichte geschrieben wurde. Es war der Tag der Republik, der offizielle DDR-Geburtstag. Die Straße war voll und die Staatsmacht nervös. Der Historiker Gerd Naumann kann sich noch genau erinnern und spricht von Provokationen. Und die hätten viel mit einem Hubschrauber und den DDR-Feuerwehrautos zu tun, den Tanklöschfahrzeugen, kurz TLF.
Ein Polizeihubschrauber tauchte über dem zentralen Platz auf und er wurde von den Piloten so tief wie technisch zulässig geflogen. Man hat also den Winddruck des Rotors gespürt. Das sollte die Leute beeindrucken, das sollte sie auseinanderjagen. Und die haben gemurrt, sind noch nicht gegangen. Und auch das Auftauchen von wehrpflichtigen Bereitschaftspolizisten hat nichts bewirkt. Die hatten genauso viel Angst in den Augen wie die ihnen unmittelbar gegenüberstanden. Und dann kam man auf die wahnwitzige Idee, zwei der Bereitschaftspolizei unterstellte TLF 16, der Berufsfeuerwehr, und bemannt mit Berufsfeuerwehrleuten, gegen die Bevölkerung einzusetzen. Die sind mit ganz ordentlich Schmackes vom neuen Rathaus in Richtung des zentralen Platzes gefahren und haben aus ihren Feuerlöschkanonen wahllos, ziellos in die Masse reingehalten. Und in dem Augenblick kippte die Stimmung. Es kam zur spontanen Solidarisierung unter den Massen und auch, sagen wir, zur Überwindung von Angst, und die Masse zog ohne Regie, ohne dass jemand gesagt hätte, wir gehen jetzt mal zum Rathaus, sind die losgezogen und haben sich in Richtung des neuen Rathauses bewegt. Und dort kam es dann zur Konfrontation mit der Staatsmacht, zur offenen, mit Polizisten, die Gardemaß hatten, die ausgestattet waren, was man vorher nur von Fernsehaufnahmen aus Dresden kannte oder aus Berlin. Und die haben da eine Sperrkette gebildet zwischen Lutherpark und Neuem Rathaus und haben auf die demonstrierenden Bürger eingeknüppelt.
Der Historiker schaut dabei auf zwei Bilder, die auf dem Tisch liegen. Die anderen, Detlef Braun und Diana Zierold, kommen hinzu und beugen sich über die Fotografien, die den Augenblick der Konfrontation festhalten.
Das sind zwei Schwarz-Weiß-Fotografien. Da ist, glaube ich, ist das Feuerwehrfahrzeug, von dem Sie gerade hier berichtet haben? Was sieht man? Es ist am unteren Bildrand zu sehen, eine große Wasserwolke, nehme ich an, davor. Einige Menschen, die drumherum stehen, mit so Schirmen aufgespannt, die sich offenbar schützen wollen. Das ist die Situation, die vielleicht exemplarisch steht so für das, was in Plauen passiert hat.
Das Foto finde ich noch interessanter. Das beschreibt die Situation. Die junge Frau mit ihrem Kind weiß wahrscheinlich gar nicht, worum es geht. Die war zufällig dort. Ist total erschüttert. wie der Staat gegen normale Bürger, das war ja eine Haltestelle, wo man umgestiegen ist, in der Straßenbahn vorgeht.
Den Eindruck hatte man auch. Es kamen ja, sind ja tatsächlich Leute in die Stadt gegangen zum DDR-Geburtstag. Und die sind sozusagen mit dort reingezogen worden. Manche haben sich dort rausbegeben, aber mein Eindruck dort vor Ort war tatsächlich, dieses Feuerwehrauto war ein Wendepunkt. Und ich glaube, dieser 7. Oktober, der wird von Generation zu Generation weitergegeben. Und wir als kleine Stadt haben der großen Macht Paroli geboten und wir hatten Erfolg damit.
Ich verlasse das Rathaus und gehe auf die Straße. Bis zur ehemaligen Feuerwehrwache, von wo aus die Fahrzeuge ausrückten, sind es nur ein paar Schritte. Die Feuerwehrwache ist heute eine Jugendherberge und hat auf dem Hinterhof ein Museum, in dem noch ein Original TLF-Feuerwehrauto aus DDR-Zeiten steht. An diesem Tag sitzt Marin Braun am Empfang und berichtet von Gästen, die eine spezielle Beziehung zu dem Ort haben.
Ja, schon. Manche interessieren sich oder manche kommen auch extra dann. Die ältere Generation, die das halt miterlebt hat, so, die kommen gerne mal zurück und gucken sich das mal an. Ja, also der ist, glaube ich, beim Kriminaldienst gewesen und war damals 20 Jahre alt, als er hier. Der fand das auch ganz spannend. Der hat mir auch einiges erzählt.
Das ist interessant. Ja. Was hat der erzählt? Jetzt geben Sie mal.
Ach nee, ich kann das nicht mehr wiedergeben, aber halt auch so seine Eindrücke, was er damals erlebt hat. Der war ganz frisch bei der Polizei, hat angefangen.
Solche Wendegeschichten gibt es viele im Vogtland und manche sind zu einem Symbolbild geworden. Wenige Kilometer von Plauen entfernt liegt die Partnerstadt Hof. Auf dem Bahnhof dort sind 1989 die Züge aus Prag angekommen mit den vielen Ausreisewilligen. Wenn Rathausmitarbeiter Jürgen Stader daran denkt, bekommt er noch immer Gänsehaut.
Wir sind im Königssaal des Hofer Hauptbahnhofs, ein geschichtsträchtiger Ort. Dieser Hauptbahnhof generell war ein geschichtsträchtiger Ort. Er hat viele Epochen mitgestaltet, nämlich die deutsche Einheit, aber auch die deutsche Teilung. Er war früher Grenzbahnhof, deswegen ist dieser Bahnhof auch mit entsprechenden Vorrichtungen ausgestattet, mit zwei Drehscheiben früher zu Zeiten der Dampflok, eine sächsische und eine bayerische. Wir haben zwei Wartesäle gehabt, einen sächsischen und einen bayerischen, zwei Fahrkartenschalter, einen sächsischen und einen bayerischen. Sie merken, Sie sind auf einem Ort, wo Sachsen und Bayern ganz eng beieinander sind. Und dann kam eben der Interzonenverkehr dazu bis 89. Und am 1. Oktober hier die Prager Züge.
Vom einstigen Glanz des Königssaals ist heute allerdings nur noch wenig zu sehen. Der Staub der Geschichte hat sich auf das Parkett gelegt. Wir haben uns ein paar Stühle geholt und sitzen an einem Tisch. An der Stirnseite hat Ernst-Dieter Rochon Platz genommen. Er ist heute Geschäftsmann im Ruhestand und hat die Szenen aus der Wendezeit noch genau vor Augen.
Ich bin mal von München gekommen, habe ich so einen Zug aus Prag, der ist hier in Hof gelandet, nicht? Habe ich dann gesagt, auch gleich ist jetzt 11, 12 Uhr, ich gehe dann noch zum Bahnhof. Und ein Hofer Geschäftsmann, ein Fabrikant, der hat dann da 100 Markscheine verteilt. Also jeder hat was gekriegt, aber der hatte da sehr viel. Und es waren also viele Hofer, die begeistert waren davon.
Ernst-Dieter Rochon hat viele Jahre den Einzelhandelsverband in Hof geleitet und zu unserem Treffen Aktenordner mitgebracht. Die Ordner werden allerdings nicht benötigt. Auch so weiß er, dass die Umsätze seines Modehauses gleich nach der Wende nach oben geschnellt sind.
Wir haben dann eine Statistik gehabt und da haben wir praktisch fast 50% unseres Umsatzes dann mit dem Vogtland gemacht.
Es war die Zeit der Sonderkonjunktur. Alles ging schnell, unbürokratisch, unkompliziert, erinnert sich der Wirtschaftsförderer der Stadt Walter Friedel. Er war erst kurz zuvor, 1988, nach Hof gekommen.
Generell ist es so, dass wir durch unsere Partnerschaftsbeziehungen relativ schnell den Kontakt suchten, schon zwei, drei Wochen danach zur Wirtschaft der Stadt Plauen. Es war ja noch die Übergangszeit und es gab Delegationen von uns, wo sich Hofer Unternehmer mit Plauener Unternehmern getroffen haben, teilweise noch in Kombinatsform, in VIB-Form und dann auch bei uns. Und so entstanden die ersten Kontakte.
Aus den ersten Kontakten sind oftmals Dauerbeziehungen geworden. Sie haben bis heute Bestand und die Region wirtschaftlich zusammenwachsen lassen.
Okay.
Ich habe einen Termin beim Holzhändler Wurzbacher. Das Unternehmen aus Hof hat sich nach der Wende vergrößert und ist nach Plauen gegangen, weil es hier noch Platz gegeben habe, erzählt Geschäftsführer Martin Bruns. Er empfängt mich in seinem Büro.
Vielleicht können wir mal rausgucken, ein bisschen ja. so schauen aus dem Fenster hier. Sehen wir vor allem ganz viel Gewerbegebiet halt, ne?
Richtig.
Pkw, Stellplätze und so. Was ist das Besondere an Ihrem Grundstück jetzt hier?
Nee, für einen Holzhandel ist es wichtig, einfach Fläche zu haben. Bis zu der Holzhalle oder eigentlich, sage ich mal, bis zu den Bäumen da hinten, das ist dann die Schlauerei, das ist unser Gelände hier. Wir sind hier sehr gut versorgt mit Platz und wie gesagt, bin ich da auch sehr froh und sehr dankbar drüber, dass wir hier da so gute Rahmenbedingungen vorgefunden haben und das auch mit der Stadt Plauen, mit der Wirtschaftsförderung immer sehr gut zusammengearbeitet haben. Die ist da sehr rege, die kommt regelmäßig, die kümmert sich da sehr drum, was die Wirtschaft hier braucht. Also habe ich hier sehr positiv wahrgenommen.
Anders als in Hof?
Muss ich mich dazu?
Ja.
Zumindest
bekommt man hat sich bemüht.
Man hat sich sehr bemüht um die Ansiedlung. Man tut sich immer noch sehr drum bemühen und man bekommt auch wirklich regelmäßig Besuch vom Wirtschaftsförderer, was ich in Hof bisher jetzt noch nicht so gehabt hat. Wenn ich mit der Hofer Verwaltung zu tun hatte, dann war das eher mit Baustreitigkeiten.
Ja gut, das ist aber auch eine gewachsene Geschichte gewesen in Hof. Ne? Da hat man möglicherweise die Anfangsschwierigkeiten auch schon lange überwunden.
Und insofern, also ich hätte da jetzt auch nicht übermäßig viel großen Wert drauf gelegt, aber man fühlt sich hier in Plauen dann doch irgendwie sehr willkommen.
Martin Bruns erzählt, dass das Familienunternehmen jetzt bereits in vierter Generation geführt werde. Der Standort Plauen sei 1995 von seinem Vater gegründet worden. Wir gehen weiter durch das Bürogebäude.
Hier wird Holzbau gemacht. Jetzt schauen wir mal, ob unser Andreas da ist. Andreas!
Hallo, guten Tag. Guten Tag.
Der MDR ist da. Er möchte was hören über Leute, die hier schon lange bei uns sind. Und ob das für uns jetzt halt hier was Besonderes ist, dass wir hier im Vogtland sind und ob ich hier noch Grenzen sehe oder sonst irgendwie sowas.
Also ich bin auch fest Meinung, dass wir da hier keine Grenzen mehr sehen und dass das auch bei uns im Unternehmen schon im Laufe der letzten Jahre, seitdem wir hier sind, wir sind ja seit 1998 im Vogtland unterwegs, dass das so verschmolzen ist, dass das hier eigentlich niemand mehr merkt, ob das jetzt im Osten oder im Westen ist. Also ich melde mich auch recht häufig so am Telefon, wenn ich jetzt irgendjemand so hier aus dem schönen Vogtland. Also ich bin schon Vogtländer.
Fragt doch keiner nach, wo jetzt genau her
soll. Oh ja, die Frage kommt oft, dann kann ich sie Ihnen ja erklären.
Andreas Heinig ist Verkaufsleiter im Holzbaubereich und einer von rund 100 Mitarbeitenden bei Wurzbacher. Die meisten von ihnen würden aus der Region kommen, erklärt Geschäftsführer Bruns.
Die, die ich hier kennengelernt habe, die sind ganz gerne hier. Und also für mich macht es keinen Unterschied. Ich kann Ihnen auch nicht sagen, wie viele Mitarbeiter von uns jetzt halt aus Oberfranken oder aus dem Vogtland kommen. Da gibt es keine Statistikerhebung drüber. Also noch kleine Randnotiz, ich bin mit einer Tschechin verheiratet.
Mehr Vogtland geht ja da gar nicht, also ungefähr.
Ja, wobei sie ein bisschen weiter wegkommt noch mit. Aber wie gesagt, wir hatten früher, also mein Großvater, der hatte schon nach Tschechien, auch während der Zeit des Eisernen Vorhangs schon Handelsbeziehungen. Da haben wir für das Sägewerk in Hof, damals hatten wir noch ein Sägewerk, hat man Rundholz eingekauft gehabt aus Tschechien. Und insofern haben wir da schon immer irgendwo eine Wirtschaftsverbindung in die gesamte Region und sind sehr froh, dass wir hier auch weiter wachsen konnten.
Und auch wenn sich jetzt vieles in Plauen abspielt, ist Wurzbacher bei den ursprünglichen Autokennzeichen für die Firmenwagen geblieben. Die Kfz-Schilder beginnen mit HO für Hof. Und weil das zur Branche passt, enden diese mit LZ, sodass das Wort Holz entsteht. Und dieses Holz lagert in zwei großen neuen Hallen.
So, und hier drüben, da liegt jetzt halt eben das Konstruktionsholz aus Thüringer und fränkischen Wäldern.
Ja, können Sie das wirklich zuordnen, wenn es da nicht? Nee,
also das meiste schon, weil also die Sägewerke, die sitzen ja hier irgendwo und die können ja das Rohholz auch nicht, also wer weiß, wie lange durch die Landschaft kam, das ist ja ein logistischen Kostenfaktor, der immer größer wird, umso größer die Strecken sind, die zu überbrücken sind. Und deshalb wird da schon das meiste aus den umliegenden Wäldern der Sägewerke dann rangeschafft. Ja.
Nicht ganz ernst gemeint die Frage, aber gibt es beim Fichtenholz aus Franken oder aus Unterschiede? Kann man irgendwas sagen?
Nein.
Da ist die Einheit schon immer da gewesen.
Können Sie für die Verarbeitung nicht erkennen, ob das ein Unterschied ist oder.
Ja.
In den Holzlagern des Vogtlandes scheint die deutsche Einheit also längst vollzogen zu sein. Woanders noch nicht. Der Hofer Wirtschaftsförderer Walter Friedel verweist auf die unterschiedlichen Förderprogramme, die zumeist an den jeweiligen Landesgrenzen enden würden.
Ich wickle Förderprogramme ab von München, die kann ich halt zum Beispiel nicht in Blauen einsetzen und umgekehrt. Es ist trotzdem eine Verwaltungsstruktur da, so wie auch zwischen Hessen und Bayern. Also auch die Aschaffenburger können nur bayerische Förderprogramme einsetzen und keine hessischen. Das ist aber ganz normal, das liegt halt daran, wie der Aufbau des Bundeslandes ist.
Stolz sind sie in Hof auf die Hochschule, die nach der Wende hierher gekommen ist. Sie sei mit den rund 4000 Studierenden ein Glücksfall und ein Motor für die Region. Allerdings ist auf den Straßen auch zu hören, dass die Hofer Innenstadt mal wieder einen neuen Anstrich gut gebrauchen könne. Das benachbarte Plauen sei viel hübscher. Der Hofer Rathausmitarbeiter Jürgen Stader kennt diese Vergleiche und weist selbst darauf hin, dass zum Beispiel der geschichtsträchtige Bahnhof dringend renoviert werden müsste. Doch an seinem Lebensgefühl als Vogtländer ändere das nichts.
Für uns war das Vogtland immer eigentlich die Seite in Sachsen. Dabei ist ja unsere Region auch Vogtland. Wir sind das bayerische Vogtland, das thüringische Vogtland, das sächsische Vogtland und das böhmische Vogtland. Das hat sich erst rauskristallisiert, als die Einheit gestaltet wurde. Dann haben wir erst diese ganzen Begrifflichkeiten wieder ausgerollt. Und für mich war das von der Heimatkunde ganz interessant gewesen, weil unser Umland ja wieder da war. Weil meine Eltern immer erzählt haben, plötzlich in den 50er, 60er Jahren die Teilung kommt, abgeschnitten von den Verkehrswegen. Meine Eltern, mein Vater ist zum Kaffeetrinken nach Plauen gefahren, die Plauener kamen nach Hof, wurde mir berichtet zum Bier trinken. Das war so die Epoche früher und plötzlich war die Teilung da und jetzt plötzlich haben wir unser Hinterland wieder. Also für mich war das eine Entwicklung äußerst positiv, weil unser Umland wieder da war, weil das Hinterland da war und für mich sind, wenn mich jemand als Vogtländer bezeichnet, als Hofer, habe ich keinen Groll damit, überhaupt nicht.
Mit diesen Gedanken geht es weiter durch das Vogtland, vorbei an der Talsperre Pirk. Hier wird die Weiße Elster gestaut. Die Gegend nahe der A72 ist ein beliebtes Naherholungsgebiet. Viele Wohnmobile halten hier. An diesem Mittag ist auch das Wohnmobil der Kühns da. Ich komme zufällig mit ihnen ins Gespräch. Joachim Kühn stammt aus Sachsen. Ulrike Kühn hat ihre Wurzeln in Bayern und versucht gerade, die Hunde zu bändigen.
Das ist gut. Okay. Die machen das immer
Radau. Ja.
Als sich die Hunde beruhigt haben, erzählen die Kühns ihre ganz persönliche Geschichte zur deutschen Einheit.
Wir kommen aus Donauwörth, Bayern.
Ja.
Und wir wollen eigentlich nach Leipzig zum Engel fahren. Wir haben bewusst jetzt hier angehalten. Mein Mann kennt sich ein bisschen aus hier. Der ist aus dem Osten. Und er hat gesagt, hier ist die Talsperre. Und hat gesagt, na, schauen wir mal her.
Ja, ich war mal ein paar Jahre in Thüringen und habe hier 15 Jahre in Gera gelebt. Und dadurch kenne ich einiges von der Region hier.
Wir haben uns an der Arbeit kennengelernt. Wir sind beide Busfahrer und so haben wir uns kennengelernt. Mein Mann war Reisebusfahrer, ich war im Linienverkehr und später dann mit ihm unterwegs gewesen im Reisebus. Und seitdem kennen wir uns und 2-3 Jahre später waren wir dann zusammen.
Spielte dann so die Herkunft Ost-West eine Rolle oder war es irgendwie, spielt das gar keine Rolle?
Nee, das spielt gar keine Rolle. Aber mein Papa ist auch aus dem Osten. Der ist unter dem Krieg schon nach Bayern gekommen. Da versteht man sich dann doch ein bisschen anders mit dem östlichen Volk. Die Zusammengehörigkeit irgendwie, wenn ich meine Kinder nicht bei uns zu Hause hätte, ich würde hierher ziehen, weil es mir hier unwahrscheinlich gut gefällt. Da ist auch der Zusammenhalt ganz anders.
Können Sie das nachvollziehen?
Ja, ich denke mal, die Frau hat dann auch ihre Wurzeln von dort, dass sie da die Neugier hat. Und deshalb ist man gegenseitig aufeinander zugegangen.
Ich fahre weiter ins thüringische Vogtland. In Greiz bin ich mit Wolfgang Seifert verabredet. Er hat dort zu DDR-Zeiten ein Kulturhaus geleitet und in einem Kino Filme vorgeführt. Und nicht nur das. Wolfgang Seifert hat das Kino zusammen mit anderen zu einer Zentrale für Bürgerbewegte gemacht. Heimlich, an der Staatsmacht vorbei. Es könnte der Stoff für ein Drehbuch sein. Das alte Kino steht nicht mehr. Dafür ist aber an derselben Stelle ein neues Kino gebaut worden.
Wir sind hier im Greiz im UT 99. Wirkt wie in jedes andere Kino auch heutzutage. Viele Plakate, recht nüchtern gehalten mit Vorführsälen. Und Sie, Herr Seifert, haben eine ganz andere Geschichte halt hier. Wenn Sie jetzt hier so stehen im Foyer, was geht denn da so durch den Kopf, wenn Sie es heute sehen, das UT 99?
Das ist ja ein neues Kino. Das alte Kino wurde abgerissen, das war auch baufällig. Zur Wende war das Informationszentrum war hier im Kino. Das war aufregend, auf jeden Fall. Wir hatten ja hier Zugang zu einem Telefon, was es ja sonst nicht gab. Wer hat denn ein Telefon gehabt? Niemand.
Ja.
Also nur ausgewählte Leute. Und hier sind dann viele Telefonate rein und raus und da sind Absprachen getroffen worden. Wo ist die nächste Demo oder wo ist oder die Veranstaltung, das ist ja alles.
Das Telefon spielt die Hauptrolle.
Das hat eine Hauptrolle.
War das eine sichere Leitung? Oder
nee, das ist abgehört worden. Das haben wir im Nachhinein dann.
Ja.
Aber das war trotzdem, das war so.
Noch heute macht er Kinoprogramme und zeigt in einem speziellen Format ausgewählte Filme, jenseits des Mainstreams. Und dann könne darüber diskutiert werden. Doch das werde immer schwieriger, sogar in Familien.
Also das sind noch Brüche in Familien, wo... Das ging schon mit Corona los. Viele Leute reden einfach nicht mehr miteinander. Ich meine, man kann unterschiedlicher Meinung sein, man kann bestimmte Dinge, bevor man sich da verbal prügelt, kann man auch ausklammern, weil man muss miteinander reden, man muss miteinander umgehen. Wir hatten zum Beispiel im Freundeskreis in der Corona-Zeit auch sehr unterschiedliche Meinungen. Aber wir haben immer gesagt, wir reden miteinander und sind heute froh, dass wir das so getan haben.
Bis heute redet er zum Beispiel viel mit Heike Taubert. Die beiden kennen sich schon lange und sind befreundet. Die langjährige Thüringer Finanzministerin Heike Taubert hat mit der Wende die Politik für sich entdeckt.
Ich komme aus Reichenbach, das ist gleich um die Ecke in Sachsen. Habe hier viel Kindheit verbracht, habe zum Beispiel in Greiße schwimmen gelernt, in dem alten Schwimmbad, weil Verwandtschaft und die Patentante hier gewohnt hat. Und bin aber der Liebe wegen nach Ronneburg gezogen. Insofern haben wir die allerersten Erlebnisse getrennt gehabt. Ich habe in Ronneburg 1989 im Dezember gemeinsam mit anderen Leuten, die ja durch die SDP über Jena dann auch nach Gera und Ronneburg gekommen sind, die SDP gegründet. Und ich bin vom Bügeltisch aufgestanden und habe gesagt, ich muss jetzt mal zu so einer Veranstaltung gehen. Junge Mutter mit zwei Kindern kann nur abends bügeln. Ne? Kann heute sich vielleicht keiner mehr vorstellen, aber ist so gewesen. So. Und das war natürlich so prägend auch gewesen, zu sagen, wenn man vorher nichts machen konnte, jetzt muss man was machen.
Sie erzählt von ihren ersten politischen Schritten in der SDP, die zur Wendezeit gegründet wurde und später in der SPD aufging. Wie sie als Stadtkämmerin gearbeitet hat und in dieser Funktion die Krippenerzieherin ihrer Tochter habe entlassen müssen. So etwas mache etwas mit den Menschen, sagt Heike Taubert. Durch die Ostbiografien ziehen sich viele Brüche und die werden heute anders gesehen und erklärt als noch vor einigen Jahren. Von einem neuen Selbstbewusstsein ist gar die Rede. Davon allerdings scheint es im Vogtland immer schon reichlich gegeben zu haben.
Aber ich kann mich auch erinnern, als ich noch in Reichenbach gewohnt habe, die Vogtländer haben sich natürlich nie vereinnahmen lassen. Weder von Sachsen noch von anderen. Also wenn ein Zwickauer behauptet hat, wir wären jetzt in Sachsen, dann haben wir das natürlich immer abgestritten. Wir waren immer Vogtländer. Und ich hatte einmal das Vergnügen, über das Vogtland drüber zu fliegen. Und in dem Flugzeug saß auch einer aus Sachsen, ein Landtagsabgeordneter. Und da saß der Herr Friedrich, der damals Bundesinnenminister gewesen ist. Und wir haben natürlich alle ganz entspannt auf unser gemeinsames Vogtland geschaut. Das war klar. Also wir brauchen uns da nicht zu verbiegen, weder die Landesgrenzen noch die Parteigrenzen, sondern das war klar, wir waren alle stolz, dass wir jetzt aufs Vogtland gucken.
Und es klingt fast so, als wäre das Vogtland bei der Wiedervereinigung am Ziel angekommen.